Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich an der weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgli, der bereits neben mir steht. Mein Name ist Roman Zeller und ich verrate Ihnen bereits jetzt, wir befinden uns im Kanton Luzern in Gisikon. Hinter uns fließt die Reuss und Sie sehen eine Brücke, es ist die Reussbrücke. Christoph, was machen wir hier? Warum ist das ein Meilenstein der Schweizer Geschichte?
Grüezi miteinander. Diese Reussbrücke war über Jahrhunderte sehr entscheidend als Übergang über die Reuss. Eine erste gedeckte Brücke stand hier bereits im Jahr 1432. Sie wurde dann verschiedentlich zerstört und wieder aufgebaut bei kriegerischen Ereignissen. So etwa 1715 nach dem Wilmergenkrieg. Und es war aber ein ganz wichtiger Übergang. Es war eigentlich die einzige Brücke über die Reuss zwischen Luzern und dann Bremgarten. Und wir befinden uns an einer wichtigen Straße. Es ist nämlich die Straße von Luzern Richtung Freiamt und Richtung Zürich.
Und was macht dieser Übergang hier zwischen Luzern und Freiamt? Was macht er hier strategisch, geografisch, politisch, historisch derart von Bedeutung?
Den wichtigsten Moment, den diese Brücke erlebt hat, bildete der Schweizerische Sonderbundskrieg. Wir befinden uns am 23. November 1847 in der Schlussphase dieses Sonderbundskriegs. Es ist das letzte Gefecht, es sind die letzten Toten und Verletzten, die hier zu verzeichnen waren. Und dieser Sonderbundskrieg ist ja nochmals ein Bürgerkrieg, der dann einmündete in die Gründung des Schweizerischen Bundesstaates ein Jahr später.
Und wieso hier?
Der Reuss-Übergang war ganz entscheidend in den strategischen Überlegungen der sogenannten eidgenössischen Truppen. Die Mehrheit der Kantone, vor allem die liberal-radikalen Kantone, aber auch liberal-katholische Kantone, haben sich gegen diesen Sonderbund, wie er heißt oder hieß, das ist ein Propagandabegriff im Grunde, weil er natürlich bereits wertend ist, aber dieser Sonderbund bestand aus den inneren Orten Urischwitz und Unterwalden. Dazu kam Luzern als Hauptort des Sonderbunds und es war dann ebenfalls dabei Zug, Freiburg und das Wallis, also die katholisch-konservativ gebliebenen Kantone, die diesen Drang in einem Bundesstaat zu mehr Zentralismus, zu mehr Zentralgewalt des Bundes nicht mitmachen wollten und an der faktischen Autonomie der Kantone festhalten wollten.
Und du sagst, es war das Ereignis hier war in der Schlussphase dieses Krieges. Kannst du uns bitte die ganze Phase bis zu diesem Zeitpunkt, kannst du da ganz kurz das umreißen und was dann auch hier geschah genau?
Der Krieg dauerte kaum einen Monat und war von den eidgenössischen Truppen her unter Führung des Generals Guillaume-Henri Dufour sehr präzis geplant und letztlich dann auch erfolgreich. Dufour hat erkannt, dass man zuerst Freiburg isolieren muss, das eben schon territorial isoliert war, und hat Freiburg durch geschickte Truppenbewegungen rasch zum Aufgeben gezwungen. Das Wallis hat er links liegen lassen, hat gesagt, das ist ohnehin ein Randgebiet, das müssen wir nicht angreifen, aber es musste ein Stoß gegen Luzern geführt werden. Und als eben die Sonderbundstruppen unter Leitung des Generals von Salis Solio einen Ausbruch wagten und er glaubte, zur Behebung der etwas schlechten Moral der Sonderbundstruppen müsse jetzt ein Angriff geführt werden Richtung den Aargau, Richtung die liberalen Kantone, auch Richtung Knonauer Amt, Zürich und so weiter. Da wurde reagiert und durch einen Feldzug wurde nun die 4. Division unter General Ziegler bzw. Oberst Ziegler, wie er nannte, oder genannt wurde, und dann auch dem General bzw. Oberst Dominik Gmür, der auch eine Division führte. Die vierte und die fünfte Division wurden hierher geführt und das Schlussgefecht fand dann um diese Brücke statt.
In Gisikon oder auf der anderen Seite?
Es war an beiden Orten. Es war vor allem in Gisikon. Der Plan ging dahin, dass man Zug, das bereits kurz zuvor seine Kapitulation erklärt hat und nicht mehr mitkämpfte hier, dass man Zug von den Schweizern trennt, dass die also nicht zusammenkommen, beziehungsweise vor allem eben die Sonderbundstruppen, die hier gelagert waren, und dass man dann den Stoß Richtung Luzern führt. Die Sonderbundstruppen glaubten, dass das Schlüsselgelände wirklich diese Brücke ist. Allerdings waren die eidgenössischen Truppen in der Lage, auch andere Reussbrücken zu schlagen, sodass das nicht der einzige Übergang war. Und es gab dann auch Umgehungsaktionen.
Heute, wenn man sich hier umschaut, sieht man eine Autobahneinfahrt, Wasser, idyllisch, also nicht wahnsinnig groß. Wie war das damals? War das eine Schlacht mit Tausenden von Kämpfern, ein quasi tumultartige Szene, alles im Brand? Wie kann man sich das zu dieser Zeit hier an diesem fast schon lauschigen Örtchen vorstellen?
Das sah natürlich anders aus und wir müssen berücksichtigen, dass die Brücke stark beschädigt war, dann 1854 ersetzt wurde und die Betonkonstruktion hinter uns, die kam dann erst 1934 dazu. Und unmittelbar oder ganz nahe daneben ist auch eine größere Brücke noch für die Autos aus den 1970er Jahren. Aber damals war das wirklich eine gedeckte Brücke, die wichtig war. Und hier ist dann auch der Oberbefehlshaber der Sonderbundstruppen, dieser General von Salis Solio, übrigens interessanterweise ein reformierter Bündner, er war nicht katholisch, hat aber die katholisch-konservativen Truppen befehligt. Er ist hier dann auch gestanden, weil er wusste, hier ist es am wichtigsten. Er wurde auch recht schwer verwundet, aber nicht getötet, konnte dann einigermaßen weiterkämpfen und sein Generalstabschef war der Franz von Zelger aus Luzern. Es kam dann noch ein Adliger dazu aus Österreich, der ebenfalls noch mitgewirkt hat.
Die Brücke also als matchentscheidendes Element von diesem Sonderbundskrieg.
Sie war nicht matchentscheidend letztlich, aber sie wurde genommen. Es gab Umgehungen über den Rotenberg, da waren dann vor allem infanteristische Gefechte, da kam es zu Schießereien, auch zu kritischen Situationen, denn die Sonderbundstruppen haben sich da recht gut gehalten, haben tapfer gekämpft und es war dann die persönliche Initiative von Oberst Eduard Ziegler, der einen Trommler gepackt hat, den Generalmarsch schlagen ließ und unter großem persönlichen Mut voranstürmte. Das hat dann auch General Dufour anerkannt, hat ihn umarmt und ihm gratuliert. Dieser Ziegler war außerordentlich mutig. Dasselbe gilt für einen Thurgauer Brigadekommandanten Egloff, dessen Augen auch geglänzt hätten vor Kampfeslust und der sich auch sehr, sehr mutig gezeigt hat. Es kam zu wirklich schlimmen, kann man doch sagen, Artilleriegefechten mit entsprechenden Folgen für die Menschen. Es sind da immerhin fast 50 Menschen dann bei dieser Schlussphase noch gestorben, bei diesem Gefecht oder dieser Schlacht von Gisikon, wie immer man das nennen will. Die Sonderbundstruppen haben sich dann zurückgezogen, wahrscheinlich etwas zu früh mit den Kanonen weggegangen, denn artilleristisch waren sie nicht so sehr unterlegen, aber das Gelände war eigentlich schlecht gewählt, denn man war wirklich in einem Hinterhang und wurde von oben her bestürmt, sodass es vielleicht nicht die beste Idee war, hier die Kräfte zusammenzuhalten.
Damit wir diese Geschichte etwas rund machen, wie ging es danach weiter in diesem Sonderbundskrieg nach dieser Schlacht von Gisikon?
Das war dann eigentlich das Ende. Die Offiziere haben sich zerstreut, desgleichen auch die Truppen. Gisikon wurde genommen, es wurde auch in Meierskappel gekämpft, es wurde anderswo gekämpft und der Sieg war dann offen, denn man konnte jetzt die Straße benutzen und Luzern lag ungeschützt den eidgenössischen Truppen gewissermaßen zu Füßen. General Dufour hat sich immer geweigert, Luzern etwas anzutun. Er hat zum Glück Luzern auch nicht bombardiert. Das wäre ja außerordentlich tragisch gewesen, wäre auch sehr schlecht gewesen für die Weiterentwicklung dann der Schweiz. Er hat friedlich einen Einzug gehalten in Luzern, hat auch defiliert, war volkstümlich bei seinen Truppen, aber hat dann auch die Herzen letztlich der Sonderbündler erobern können durch sein behutsames Vorgehen. Damit war am Folgetag, am 24. November, mit dem Einzug von Dufour in Luzern der Sonderbundskrieg beendet und im nächsten Jahr konnte der Bundesstaat gegründet werden.
War das, du hast gesagt, diese Stelle hier für diese Schlacht in Gisikon mit dieser Brücke war nicht wahnsinnig gut gewählt. Würdest du sagen, das war tatsächlich diese Brücke, diese Schlacht, diese Reussbrücke, war, oder glaubst du, würdest du ihr eine derart tragfähige Bedeutung für die spätere Staatsgründung der Schweiz zutun? Ich meine, wir sprechen ja immerhin über die Meilensteine der Schweizer Geschichte, oder ist das zu hoch gehängt?
Nein, Gisikon finde ich schon wichtig. Es war die letzte Schlacht dieses Bürgerkrieges, der übrigens, wenn wir vergleichen mit dem amerikanischen Bürgerkrieg, wirklich außerordentlich wenige Opfer forderte. Es waren unter 100 und eine schöne Geschichte eigentlich in dieser Geschichte ist doch, dass die Verletzungen, die man festgestellt hat, beispielsweise im Spital von Zürich leichter Art waren. Man hat eher gekämpft und gestoßen mit den Kolben und hat sich irgendwie doch ein bisschen zurückgehalten, gleich sich gegenseitig zu erdolchen oder zu erschießen. Das fiel den Ärzten auf, also dass mehr eigentlich Rempeleien oftmals vorkamen. Aber hier war doch die Sache schwer. Der Krieg hat seine Spuren hinterlassen. Es gab Tote, die hier herumlagen. Es gab schockartige Zustände bei einzelnen Soldaten, die wirklich dann auch versagt haben unter diesem psychologischen Schock. Und es gab natürlich Schwerverletzte, die schrien und die dann nur ungenügend Hilfe bekamen.
Es gibt Schlachten in der Schweiz, denen gedenkt man alljährlich mit großen Feierlichkeiten, beispielsweise Schlacht von Murten, glaube ich. Wie ist es hier in Gisikon? Ist das noch präsent? Ich habe da Tafeln gesehen, es sind da Plaketten oder so ein bisschen ja, Erinnerungsstücke aufgestellt. Wie ist das hier mit Erinnerungen, mit Gedenkfeiern? Wie geht das hier in Gisikon?
Es gibt keine pompösen Gedenkfeiern, das ist ja klar, denn die örtliche Bevölkerung, die zu Luzern gehört, hat diesen Bürgerkrieg letztlich verloren. Da hat man vielleicht weniger zu feiern und die überlegenen eidgenössischen Truppen und auch Kantone wollten das nicht feierlich begehen, sicher, um die Unterlegenen nicht noch mehr zu verletzen. Also man hat sich dann die Hand gereicht und das ist vielleicht das Zukunftsweisende dieser letzten Schlacht, dass eben die Gefühle des Hasses überwunden werden konnten, auch wenn man heute weiß, dass durchaus auch schlimme Übergriffe stattfanden, wie bei jedem Krieg. Es wurde gebrandschatzt, es wurde geplündert. Es war 1947 auch ein Hungerjahr. So hat man requiriert. Und es gab natürlich Vergewaltigungen. Das alles waren wirklich entsetzliche Nebengeräusche dieses Krieges, der aber im Ganzen doch einigermaßen zivilisiert ablief. Und die Vorgesetzten haben sich wirklich zum ganz großen Teil bemüht, die Disziplin und Mannszucht zu bewahren.
Warum eigentlich? Was war da das entscheidende Motiv? Hat man da eine gewisse Sentimentalität, eine Verbundenheit mit den Gegnern, mit den eigentlichen, mit dem Kriegsgegner gespürt? Was hielt einen da zurück?
Durchaus. Also es wurde auch in den Tagesbefehlen des Generals immer wieder darauf hingewiesen, dass man gegen die Brüder in den Kampf ziehen muss, dass man ein gemeinsamer Staat bildet, aber eben halt ein solcher Sonderbund unter Umständen noch mit fremder Einmischung und fremder Unterstützung von Österreich und so weiter nicht leben kann und dass das eben bewaffnet halt aufgelöst werden musste, was ja dann auch zum Glück nach sehr kurzer Zeit gelang. Aber es wurde auch deutlich darauf hingewiesen in diesen Befehlen, dass es absolut untersagt sei, Gewalt anzuwenden, da wo sie eben nicht angewendet werden darf, und insbesondere auch Heiligtümer, Kirchen, Altäre und so weiter der katholischen Konfession zu schänden und zu zerstören. Da hat man schon versucht, hier die Disziplin aufrecht zu erhalten. Es gab da eine Anekdote von einem Oberst Burkhardt aus Basel, der in ein katholisches Dorf eingeritten kam und die Bevölkerung versammelte und sagte: «Habt nicht Angst wegen der Religion, wir Basler sind ganz sonderbar, fromme Leute.» So soll er es gesagt haben.
Was haben wir bei dieser Schlacht von Gisikon, Reusbrücke, Reuss, was haben wir vergessen, Sonderbundskrieg, was müssen wir noch oder was haben wir noch zu wenig ausgeleuchtet?
Es ist ja dann interessant, wie es weitergeht nach diesem Sonderbundskrieg. Es hat sich dann eine Verfassungskommission gebildet. Jeder Kanton, jeder Stand durfte jemanden schicken. Nicht alle Sonderbundskantone haben das sofort gemacht, aber es wurden dann doch Vertreter geschickt, meistens der liberal gemäßigten Richtung angehörend. Und diese Kommission unter der genialen Führung von Ulrich Ochsenbein hat in kürzester Zeit dieses Verfassungswerk von 1848 geschaffen, das man als genial bezeichnen muss. Das war die Grundlage der friedlichen, neutralen und wohlstandsmäßig wirklich ausgezeichnet sich entwickelnden Eidgenossenschaft. Und dass man eben auch die unterlegenen Stände berücksichtigt hat, mit dem Ständemeer einerseits, dann aber eben auch vor allem mit dem Ständerat, das gleichberechtigte zweite Kammer, das hat die Möglichkeit eröffnet, in eine friedliche Zukunft zu schreiten.
Mal ganz kurz noch eine Frage. Wie war das in derart kurzer Zeit eigentlich möglich? Hat man sich da nicht vom Druck dieses Krieges eigentlich quasi, war das nicht ein wahnsinniger Druck, der da herrschte? Wie konnte man da kühlen Kopf bewahren und etwas derart Geniales auf die Beine stellen?
Das ist heute wirklich schwer nachvollziehbar, dass da so gute Köpfe, die waren natürlich auch juristisch gebildet, die hatten gute Professoren in ihrer Ausbildung, die hatten eine Ahnung, wie man einen Staat organisiert, und die hatten auch viel Liberalismus, Freiheitssinn im Blut und gleichzeitig den Drang nach Unabhängigkeit. Man wollte nicht mehr, dass fremde Mächte in die inneren Angelegenheiten der Eidgenossenschaft hineinreden, und meinte damit, dass man eben auch die Bundesgewalt stärken müsse und selbstverständlich auch eine starke Armee aufstellen, die eben geeignet ist, dann kriegerische Drohungen entsprechend abzufangen und ihnen zu begegnen.
Was gibt es sonst noch zu sagen über diese Schlacht von Gisikon, dem Gefecht von Gisikon, der Reussbrücke? Oder haben wir einigermaßen alles abgedeckt?
Ja, wir können jetzt da nicht jede Kanone besprechen und jeden einzelnen Schützen und Füsilier oder Artilleristen. Aber es wäre natürlich lohnend, da sich mehr zu vertiefen in die einzelnen strategischen Züge. Es ist klar, am Schluss waren eben die Sonderbundstruppen doch unterlegen mit ihren vielleicht 5000 Mann gegen 9000 Mann, welche die eidgenössischen Truppen hier in Gisikon einsetzen konnten.
Hast du vielleicht doch eine Buchempfehlung für jene Leute, die diesen Sonderbundskrieg besonders interessiert? Gibt es da ein Werk, das für dich besonders heraussticht?
Ein Standardwerk ist das Buch von Erwin Bucher, «Der Sonderbundskrieg». Das ist zwar nicht ganz neu, aber es ist absolut faszinierend und in allen Details quellennah geschildert und auch wohltuend sachlich formuliert. Es ist also wirklich ein Werk, das sich nach wie vor lohnt zu studieren.
Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ihnen danken wir ganz besonders für das Interesse, wünschen Ihnen ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily Spezial mit Meilensteine der Schweizer Geschichte. Vielen herzlichen Dank.